Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Hier ist die Anne und ich spreche heute mit meinem PK-Kollegen des Herzens, Manu.
Und das PK steht für Profi-Kollektiv, oder?
Ja, natürlich.
Wunderschönen guten Morgen.
Und wir besprechen die Square Enix Präsenz, die ja gestern stattgefunden hat. Und da gab es ein bisschen was zu sehen. Nicht allzu viel, also ich war ein bisschen überrascht, wie kurz es war, aber doch schon so viel, dass man darüber sprechen konnte.
Ja.
Und im Anschluss daran sprechen wir noch über ein paar Indie-Titel, die letzter Tage auf dem PlayStation-Blog angekündigt wurden. Wir dachten uns, ach, die nehmen wir noch mit rein, da kann man noch mal ein bisschen drüber sprechen, deswegen verbinden wir das Ganze.
Mhm.
Und fangen aber erstmal an mit der Square Enix Presents, würde ich sagen.
Genau. Und es ist ja eine Premiere tatsächlich. Also Square Enix hat sich das wohl sehr genau angeschaut, was Nintendo Direct ist, was PlayStation gemacht hat mit ihren State of Play. Und inzwischen machen das ja alle so. Also nicht erst seit der Pandemie hat sich dieses, dieses Modell ja entwickelt, dass die Studios und die Publisher selbst so kleine Digital-Shows machen. Und ich muss sagen, die haben sich alle sehr angeglichen, oder? Also was Nintendo Direct eingeführt hat, ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Branchenstandard geworden. Also nicht nur die Trailer einfach so zu zeigen, sondern eben auch so mit so ein bisschen Zwischenbumpern, die mit animierten Grafiken oder so arbeiten, Speaker aus dem Off und natürlich auch dann Entwickler und Entwicklerinnen, die zu Wort kommen. So dieses Modell hat sich Square Enix wirklich sehr genau angeschaut und sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich sagen. Also dafür, dass es eine Premiere war, war das deutlich besser, als was uns zum Beispiel State of Play in der ersten Version präsentiert hat.
Auf jeden Fall. Also die haben das wirklich ganz gut hinbekommen. Ich fand's nur verwirrend, also das Layout und die ganze CI und so, weil es mich super krass an Persona erinnert hat.
Voll,
ja. Und ich dachte, hä, es passt irgendwie nicht zusammen. Warum klauen die jetzt Atlas ihren Font und ihre Farben? Was soll das? Aber
war cool.
Abgesehen davon war es eigentlich echt cool, grafisch und auch inhaltlich. So klar abgesteckte Themenfelder zu jedem Spiel, was gerade irgendwie aktuell ist, wo es was zu sagen gab, gab es dann quasi einen Blog. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ich fand es auch sehr angenehm so.
Ja, es war jetzt die Spring Edition und im Sommer soll es eine weitere geben. Also das wurde dann auch schon gleich angekündigt, dass im Sommer nochmal so eine Präsentation dann erfolgt. Wahrscheinlich so um den Dreh der sonstigen E3, würde ich jetzt mal vermuten. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf, denn so als Fazit vorwegzugreifen, würde ich das absolut unterstreichen. Es war richtig, richtig gut. Es war rund, es war eine gute Mischung an Spielen, über die wir jetzt ja gleich auch reden. Und es war auch so positiv und fröhlich präsentiert. Also mir hat es echt Spaß gemacht beim Zuschauen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
Und hatte keine Längen. Das ist ja oft immer ein Problem bei solchen Präsentationen, ja.
Ja, also es war jetzt nicht überall was für mich dabei, wo ich gesagt habe, so, oh cool, das ist aber jetzt mega geiler Content. Aber doch insgesamt fand ich es doch informativ und auch unterhaltsam.
Ja.
Absolut.
Gut, dann steigen wir doch direkt ein mit Outriders. Das ging nämlich auch quasi Cold Opening los mit Outriders. Das ist ein neuer Koop-Shooter von den Leuten, die Bulletstorm gemacht haben, also People Can Fly. Und bei dem Satz alleine bin ich ja schon voll dabei. Ich liebe Bulletstorm und ich finde das großartig, wie People Can Fly eben so Shooter inszenieren und machen. Und das werde ich definitiv spielen. Ich habe ja schon immer gesagt, irgendwas reizt mich daran, auch wenn es eigentlich nur auf den ersten Blick, wenn man ein bisschen gemein sein will, ein Destiny-Klon zu scheinen sei.
Ja,
irgendwie so vier Klassen mit Skilltree, Crafting, jede Menge Loot, Multiplayer, Koop-Shooter. Und das sind halt so Mutanten auf so einem fremden Planeten, die dann so, ja, wie die Mutants, wie so Superhelden, dann halt so Spezialfähigkeiten kriegen. Der eine kann irgendwie mit Feuer umgehen und so weiter. Und kommt jetzt schon am 1. April und wird auch Day One im Game Pass zur Verfügung stehen. Also von daher kann man das, glaube ich, relativ unkompliziert ausprobieren. Mal gucken, ob einem das Spaß macht, ob das vielleicht sowas wie Destiny oder Division für einen sein könnte. Und ich glaube, es wird tatsächlich eine Zielgruppe finden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Instant-Flop ist, wie man es manchmal so erwartet von so, schon wieder so ein neuer Multiplayer-Shooter.
Ja, das Krasse bei Outriders ist, dass ich bis dato mir nichts darüber angeguckt habe und gar nicht wirklich weiß, was das eigentlich ist. Und das Ding ist halt, dieser Trailer hat mir irgendwie auch nicht weitergeholfen. Also Ist das, kann man das alleine spielen? Oder, also es ist ja kein MMO, sondern es ist ein Koop-Shooter mit RPG-Elementen. Also eher was wie, weiß ich nicht, Anthem vielleicht?
Ja, genau. Aber also mit Anthem will sich ja niemand vergleichen, aber ja.
Ja, genau. Also ich habe es nicht ganz verstanden, was das Ding sein will, weil es auch alles so bunt ist und so gar nicht so nachvollziehbar, was da auch die Geschichte ist.
Wie hat man das früher genannt? Eine Zeit lang gab es doch Mingle Player. Ich glaube, das wird tatsächlich so wie bei Division oder Destiny auch. Also du kannst da, glaube ich, schon alleine durchrennen.
Ja.
Es gibt auch eine Kampagne. Also sie haben ja auch von Post-Campaign-Content gesprochen, also Endgame-Content, der dann nach der Kampagne auftritt. Und so wie ich es verstanden habe, rennst du halt entweder alleine oder mit bis zu 3 weiteren Freunden da durch diese, wie hieß diese Welt, diese Alien-Welt halt.
Siehste, schon vergessen.
Ja. Und ich glaube, das ist relativ egal. Die Feinde skalieren dann halt hoch. Also ich glaube, es wird genauso, wie man sich das vorstellt, wie sich Destiny aufspielt.
Okay, also gut. Das ist, ich meine, wenn es im Game Pass sowieso ist, dann werde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Interessant finde ich das Release-Date. Da kann man am Ende immer sagen, ja, war alles nur ein Witz, wenn es nicht ganz funktioniert hat. 1. April, Hammer. Was für ein geiles Datum.
Jedes Spiel sollte am 1. April rauskommen.
Finde ich auch. Wurde aber schon ein paar Mal verschoben. Also Outriders sollte ja eigentlich letztes Jahr schon irgendwie erscheinen. Ich bin gespannt, ob sie die Zeit genutzt haben, um da noch ein bisschen dran rumzufeilen und wie es dann letzten Endes wird. Das ist nicht so ganz meine Welt, also meine Sparte an Spielen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Wenn ich da kostenlos reingucken kann für meinen Game Pass Gedöns, dann
da hat man dann auch gleich Leute dabei, mit denen man spielen kann. Kommt natürlich auch für PlayStation, gar kein Thema. Also ja. Gut, schauen wir uns mal an. Wird auf jeden Fall eine Folge zugeben, weil wie gesagt, Storm Content muss ich spielen. Und es sieht schon so richtig schön spratzig aus, muss man schon sagen. Also es geht ein bisschen mehr zur Sache, habe ich so das Gefühl, als bei Destiny.
Spratzig geht's nicht weiter, würde ich sagen, jetzt bei uns. Sondern eher klassisch und jubilarisch.
Obwohl, wenn man so einen Eintopf kocht, der kann auch schon ziemlich, wenn man den zu heiß kocht, dann spritzt er auch
dann,
schon ein bisschen.
Ja, dann ist es auch spratzig.
Gegend,
das ist korrekt.
Und alle so, hä?
Was? Wir kochen jetzt? Ja, Lara Croft hat kochen gelernt. Mhm. In ihren 25 Lebensjahren weiß sie jetzt endlich, wie man ordentlich Gerichte zubereitet, wenn man überleben möchte. Und das könnt ihr euch bald zu Hause dann in eure Küche stellen und tolle Überlebensgerichte kochen. Ist kein Witz. Zum Jubiläum wird es ein Kochbuch geben. Außerdem ist eine Netflix-Anime-Serie angekündigt worden, was ja auch mittlerweile so der neue Standard-Move ist für alle möglichen Franchises. Erstmal eine Netflix-Serie raushauen, kann nicht schaden. Manche sind sogar gut. Mal gucken, was da passiert. Dann haben sie noch gesagt, dass Neuauflage, quasi die neue Trilogie, jetzt als Gesamtpaket im Oktober erscheinen wird. Also für die Leute, die noch nie die neuen Tomb Raider-Titel gespielt haben, ist das natürlich eine willkommene Gelegenheit, sag ich mal.
Ja, mit allen DLCs und alles zusammen in einem Paket.
Genau, alles mal komplett durchzuprobieren und durchzuspielen.
Aber ohne Next-Gen-Update, das hätte ich jetzt halt erwartet.
Das ist super weird, oder?
Ja,
finde ich auch komisch.
Können sie dann nochmal verkaufen zum nächsten Jahr?
Wahrscheinlich, oh Gott, wahrscheinlich ist es das. Ne? Ich habe ja auch schon wieder gesehen, hier Deluxe-Versionen und so weiter und so fort. Aber da kommen wir später zu, das ist ein anderes Spiel. Croft Manor wird noch in Fortnite erscheinen als Map. Das haben sie ganz zum Schluss noch gedroppt. Ist jetzt nichts, wo ich jubel, aber freut wahrscheinlich natürlich die Fortnite-Spieler unter euch.
Aber nichts Neues angekündigt. Es ist jetzt erstmal nur okay. Lara feiert 25-jähriges Jubiläum und hier sind so ein bisschen so Festivities, wie die Amis ja dann immer sagen. Und ja, war aber auch relativ kurz und knackig, der Blog. Ich finde das Kochbuch tatsächlich sehr witzig.
Wer hätte gedacht, dass die mal ein Kochbuch rausbringen,
Ein Survival-Kochbuch, ich meine, da hast du halt nicht viel. Also ich verstehe nicht, was das soll. Also wer kauft denn das? Also ehrlich, ich koche ja wirklich gerne und habe viele Kochbücher hier, aber ich kaufe mir doch kein Lara Croft-Kochbuch. Was lerne ich da? Unter offenem Feuer eine Suppe kochen? Oder also so ein Quatsch.
Ich finde es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber ich kann da auch nicht kochen. Vielleicht bringt es mir bei, zu kochen.
Vielleicht, ja.
Ja.
Oh, komm, wir machen eine eigene Folge über das Lara Croft Kochbuch.
Kein Problem.
Und du musst dann immer streamen, wie du die Rezepte kochst.
Ja, um Gottes Willen, ey. Das will keiner sehen. Anyway, was auch keiner sehen will, sind Mobile Games in solchen Veranstaltungen. Mhm. Also finde ich zumindest, dass sie also da irgendwie...
Unsere Zielgruppe eher weniger, würde ich auch sagen.
Ja, ne, die sind so deplatziert. Also ich finde immer, solche Events gucken sich auch wirklich Leute an, die mindestens eine Konsole oder einen PC zu Hause haben und wirklich Spiele spielen und nicht irgendwelche Kids und Muttis, die sich mal eine App runterladen auf ihr Telefon. Deswegen finde ich die immer so ein bisschen deplatziert. Und besonders spannend fand ich die Mobile-Offensive von Square Enix jetzt auch nicht unbedingt.
Sie haben aber gemerkt, dass sie es relativ kurz und knackig halten müssen und haben dann irgendwie gleich 4-5 Spiele innerhalb von 4-5 Minuten auch wirklich abgehandelt. Also es war sehr schnell vorbei, sodass man fast gar nicht auseinanderhalten konnte. Ist es jetzt schon der nächste Titel? Ist es noch Just Cause Mobile oder ist es schon Hitman? Also konnte man wirklich fast nicht auseinanderhalten. Ich glaube tatsächlich, dass diese Mobile-Blöcke immer für die Investoren wichtig sind, dass die halt einfach sehen, alles klar, dieses Unternehmen, in das ich investiert habe, wo ich dicke Aktienpakete habe, das interessiert sich auch für den wichtigen Mobile-Markt, Checkbox abgehakt. Weißt du, wie ich meine? Also es muss einfach so, glaube ich, präsentiert werden. Hitman Sniper Assassins ist der Working Title von dem, glaube ich, noch interessantesten Spiel, weil Hitman, Hitman Sniper Elite oder irgendwie sowas auf dem Mobile ist immer noch in den Top 10 Listen beim App Store.
Ach was.
iOS, ja. Ich habe das mal bei irgendeiner Aktion geschenkt bekommen und ist tatsächlich gut. Also es ist wirklich ein ganz witziges, so ein bisschen Moorhuhn halt. Also du bist dann da als der Hitman und musst dann halt nur so Sniper-Missionen erledigen und macht tatsächlich Spaß. Und Hitman Sniper Assassins klingt jetzt oder sah so aus nach einer Multiplayer-Variante, weil da so mehrere Agents ihren Koffer gepackt haben mit dem Scharfschutzgewehr. Also da hat man noch nicht so genau was gesehen. Just Cause Mobile war nur so ein Render-Trailer. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also mit diesen Explosionen, klar sind die Mobile-Chips irgendwie kräftig genug, aber das sah ja nach Multiplayer aus. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das in Echtzeit funktioniert.
Ich auch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, was da abgehen wird. Schlechtes Marketing hat nicht funktioniert.
Aber wirkte so ein bisschen echt wie ein Battle Royale oder sowas in der Art.
Ja, genau.
Und Space Invaders Augmented Reality. War ich erstmal irritiert, warum ist die Space Invaders Marke bei Square Enix?
Ja, ne?
Okay, die haben sich das irgendwie lizenziert und da kommt so ein AR-Spiel raus. Also man soll Space Invaders dann in der Realität spielen mit der Handykamera. Und irgendwie erkennen die wahrscheinlich, wo steht dein Sofa, wo sind die Fenster an dem Hochhaus, auf das du gerade guckst. So stelle ich mir das gerade vor, dass man quasi dann so im Bus mit den Fahrgästen irgendwie, dass die irgendwie Hindernisse darstellen. Irgendwie sowas in der Art wird das, glaube ich, werden.
Ich weiß es nicht, du.
Nee, das war auch nur so ein Werbetrailer. Man hat nicht ganz verstanden. Es hieß nur irgendwie, die Space Invaders invasieren die Realität. So nach dem Motto. Ja. Aber technisch würde mich das interessieren, wie sie das
umsetzen. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Konzept, was dann dahinter steckt, denke ich mal. Wenn sie es wirklich so mit Augmented Reality quasi auf die Bushaltestelle oder sonst wohin projizieren. Das ist schon eigentlich ganz cool. Und Space Invaders, also ich meine, das ist ja ein Spiel, das kennt jeder und das kann auch jeder spielen.
Ja.
Von daher könnte das auch recht erfolgreich werden, wenn man das wirklich durchzieht. Nun, dann kam noch ein bisschen Japanokram.
Mhm.
So à la Bubble Bobble und solche Sachen von Taito. Die waren aber jetzt alle, würde ich sagen, nicht weiter nennenswert.
Nee, waren teilweise auch schon vorhanden oder gibt's auch schon. Also Bubble Bobble, Four Friends und solche Geschichten. Oder ja, können wir drüber gehen.
Genau. Dann ging es weiter mit Marvel's Avengers. Ich wusste nicht, dass das noch weitergeht gerade. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Leute spielen, ehrlich gesagt. Aber es erscheint oder ist erschienen eine neue Hawkeye-Kampagne, jetzt gerade eben erst.
Ja, und ganz wichtig, das Next-Gen-Update. Also genau seit gestern zum Launch der Präsentation gab es jetzt das kostenlose Next-Gen-Update und das war jetzt wirklich auch die Motivation für mich zu sagen, okay, jetzt installiere ich es nochmal. Habe das dann gestern auch in Vorbereitung auf den Cast direkt gemacht, habe die 70 GB Marvel Avengers auf die PS5 runtergeladen, habe gestartet, Kampagne geht von vorne los. Und ich so, hä, ich habe es doch auf der PS4 zumindest das Tutorial und schon so ein Stündchen mal gespielt von der Kamala Khan-Kampagne. Fortschritt 0%. Ich so, was ist denn jetzt los? Geguckt, okay, meine Savegames sind aber auf der PlayStation in der Cloud, ja, also die waren noch da. Dann habe ich gesehen, man kann so hin und her schalten zwischen der PS5 und der PS4-Version. Das geht ja bei der PlayStation 5 so, dass du mit den Options sehen kannst. Dann habe ich gesehen, wenn ich auf die PS4-Version wechsle, die aber nicht installiert ist, natürlich, da habe ich irgendwie 16% Fortschritt. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, wie ich jetzt an die Savegames komme. Natürlich, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. Man muss die PS4-Version, die hat ein Update bekommen. Damit kann man dann sein Savegame in die Cloud bei Square Enix laden. Die nutzen natürlich nicht das Savegame-System, was PlayStation schon hat. Nein, sondern du musst es in die Cloud bei Square Enix laden. Da gibt es dann einen Migrate-Button. Ja? Damit kannst du das dann quasi machen. Und wenn du dann das nächste Mal die PS5-Version startest, dann bietet er dir an, dieses Migrate-File runterzuladen und dieses Savegame so umzuwandeln, dass es für die PS5-Version läuft. Also sehr einfach. Aber immerhin ging es dann. Ja? Aber der Gag an der Sache war, dass ich eben die PS4 hier gar nicht mehr aufgebaut habe. Deswegen konnte ich das nicht migrieren, sondern ich musste dann, nachdem ich 70 GB PS5-Version runtergeladen habe, auf die PS5 nochmal die zum Glück etwas kleinere wegen den Texturen irgendwie 30 GB Version von der PS4-Version runterladen, dass die beide parallel jetzt auf der Platte sind, die starten und dann mein Savegame quasi migrieren.
Puh, also das klingt
das bei der Xbox etwas einfacher.
Ja. Es klingt wirklich, als hätte das einen ganzen Tag gedauert.
Ja, zum Glück hatte ich eine schnelle Leitung, aber es war trotzdem einfach umständlich, dass es nicht einfach geht.
Super,
weißt du,
krass.
So, ja. Bei der Xbox, da funktioniert es tatsächlich alles ein bisschen geschickter mit diesen Savegames, muss man schon sagen.
Es ist echt Hammer.
Also da kann wirklich Square Enix nicht so viel dafür, das ist dann eine Sony-Sache. Ja. Oh. Genau, aber es sieht wirklich cool aus, das Next-Gen-Update, also 4K, 60 Frames und die Texturen sind deutlich besser, also man merkt es wirklich schon sehr, dass da jetzt ein Upgrade hinzugekommen ist, auch die ganze Destruction und so, wenn du mit Hulk da durchrennst, da ist viel mehr Effekte, viel mehr Spratzerei und sieht wirklich sehr, sehr cool aus, sehr viel besser als die PS4-Version. Also werde ich jetzt tatsächlich jetzt mal die Kampagne endlich durchziehen. Habe ich mir schon länger mal vorgenommen. Und ich habe echt nur auf dieses Next-Gen-Update gewartet, weil es gibt ja eh so wenig Content für die Next-Gen-Konsolen oder die aktuellen Konsolen, dass ich das jetzt mal mache. Und jetzt habe ich die ganze Zeit WandaVision geguckt und habe tatsächlich irgendwie ein bisschen Superhelden-Craving.
Das ist halt auch absolut die Taktik von Marvel.
Das funktioniert super, ja.
Die bespaßen uns jetzt im TV mit etlichen Serien, die sie jetzt rausbringen. Heute startet ja auch Winter Soldier und Falcon.
Ja.
Und dann hoffen sie darauf, dass wir alle so Bock bekommen, Marvel's Avengers zu spielen. Das ist der Trick. Ja.
Gutes Timing. Noch ein Satz dazu, sie haben es leider auch jetzt geändert. Was heißt leider? Also der Grind ist noch mehr geworden. Also das betrifft ja, wenn man jetzt nur so wie ich vorhat, die Kampagne zu spielen, das ist, glaube ich, relativ egal. Aber das Spiel hat ja einen ziemlichen Grind hinten raus. Ja, im Multiplayer, wenn du da irgendwelche Sonderkostüme willst, dann musst du sehr viel grinden. Und das haben sie noch mal erschwert. Also da gab es noch mal ein Update, dass man bis zum 18. März quasi seine Aufgaben, seine Daily Quests oder so erledigen soll, weil diese Spirale hinten raus war ihnen zu einfach. Also man hat im Endgame wohl zu einfach Credits verdient.
Ach was.
Ja, und dann stellen sich natürlich auch alle die Frage, so okay, noch mehr Grind? Ob das so die richtige Taktik ist? Wir werden sehen. Also wir werden ja schon wissen, was sie da machen bei Crystal Dynamics. Schauen wir mal. Aber die Hawkeye-Kampagne hast du schon angesprochen, die gibt's ja jetzt schon, also die war jetzt auch schon vorhanden. Da gab es nochmal irgendwie jetzt das letzte Kapitel oder irgendwas, nochmal Content, wobei ich diesen Hawkeye in dieser Variante noch seltsamer finde, wie die ganzen anderen Charaktere schon.
Oh, absolut.
Also das ist ja echt so ein Problem. Aber Black Panther, War for Wakanda, ist als neue Erweiterung, als neue Kampagne angekündigt. Und das sah schon sehr cool aus, weil bei dem Kostüm kann man natürlich wenig falsch machen. Und der mit Black Panther da durchzurennen, da habe ich schon sehr viel Bock drauf.
Ja, das sah auch wirklich sehr cool aus, auf jeden Fall. Ich wusste am Anfang nicht, worauf es hinauslaufen wird und ob es noch zu The Avengers gehört, weil das so abgeschnitten präsentiert wurde quasi.
Ja.
Und dachte, hä, was ist das?
Ein eigenes Spiel.
Neues Spiel?
Ja.
Aber dann Black Panther und hier Expansion und so. Ich so, ah, okay. Ja, aber sieht cool aus, auf jeden Fall. Das wird bestimmt nice.
Gut.
Dann geht's weiter mit Balan Wonderworld. Das ist ja schon der Titel, den ich, seit er angekündigt wurde, furchtbar hässlich finde, vom Stil einfach. Wieso, also diese Figuren sehen immer so aus wie verunglückte Sega-Klons, habe ich das Gefühl. Also das passt, also ich finde es irgendwie super unattraktiv. Also es spricht mich überhaupt nicht an. Auch dass alles so quietschbunt ist und die Level so komisch aussehen, als wäre das so ein, weiß ich nicht, so Alice im Wunderland Vergnügungspark mäßig. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Wirklich, das ist, finde ich, ganz, ganz komisches Konzept auch irgendwie.
Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, was man da machen soll. Aber wir haben ja da letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Mhm. Ja, das haben wir doch schon auf während der Nicht-E3 irgendwie angeschaut gehabt. Ja. Es ist halt so, dieses Design, das muss man halt mögen oder auch nicht. Das ist ja so von den Leuten, die auch das Dings gemacht haben, Knights und so, oder?
Ja, ist das so?
Ja, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, den Designernamen weiß ich nicht mehr. Aber es ist ja so ein ganz markanter Look, der ihm auch so schon so bekannt vor, mit diesen langen Gliedmaßen und so.
Ja.
Ich komme gleich drauf. Irgendwie aus dieser Sonic-Ecke, oder? War das doch irgendwie?
Ich glaube, es sieht wirklich sehr so typisch Sega-Sonic-mäßig aus.
Ja.
Also muss das irgendwie zusammenhängen.
Ja, Knights, genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist die Balan Company von Yuji Naka, Creator of Sonic the Hedgehog and Knights into Dreams. Also mich hat es auch im ersten Moment sofort an das alte Knights erinnert. Was dieses Nacht, also nicht Ritter, sondern die Knights into Dreams, dieses alte, wie hieß denn das, diese alte Sega-Konsole, auf der das da exklusiv war. Ich weiß immer nur, dass das in dem in dem Einkaufszentrum, wo ich vorbei bin, um mir die neuen Spiele anzugucken, da war das immer aufgebaut und ich kannte halt niemanden, der den Saturn hatte. Sega Saturn war das.
Immer ich kannte auch niemanden.
Aber genau an diese Figuren erinnert mich das. Also es ist genau dieses Charakterdesign. Aber irgendwie sieht es auch gleichzeitig wack aus. Also es sieht irgendwie interessant aus, ja. Aber es sieht auch so richtig, ja, so leicht trashig halt irgendwie auch aus. Ich weiß nicht.
Ja, also das Spiel kommt am 26. März, das wussten wir ja schon. Also es ist ja quasi sehr bald. Und wenn man jetzt immer noch nicht verstanden hat, was dieses Spiel eigentlich von einem will, finde ich, ist das ein schlechtes Zeichen. Also es gab ja den ein oder anderen Trailer schon und so weiter und so fort. Und ich habe bis heute nicht verstanden, was das soll. Und deswegen ist es, glaube ich, also ich habe auch kein Interesse herauszufinden, was das soll. Das ist leider, ja.
Also es soll jetzt nicht fies klingen, aber es ist so ein Micha-Spiel. Es ist genauso so ein Spiel, was irgendwie komplett anders ist und ganz eigenen Stil auf einmal hat. Und es ist so ein Plattform, aber ich glaube, das wird so sperrig und unzugänglich, dass es so ein richtiges Hidden Gem ist, wo Micha dann drüber schwärmt ein Jahr später. Mal gespannt.
Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er Bock drauf hat, das weiß ich. Ja, dann fragen wir Micha, wie das Ding wird. So, genau. Ganz einfach.
Das bestimmt an.
Jo, und dann ging es weiter zu dem, was wir eigentlich unbedingt sehen wollten. Ist schon vorher angekündigt worden, der Name wurde auch schon vorher geleakt. Life is Strange True Colors. Das komplett neu gestaltete Life is Strange. Also hat eigentlich bis auf einen Charakter nichts mit den alten Teilen zu tun. Ja.
Bevor wir dazu kommen, wollte ich dich noch fragen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sie sagen, hier an dem und dem Tag ist unsere, also wir nennen es immer, wir haben uns jetzt auch im Discord drauf verständigt, dass wir einfach PK weiterhin sagen, auch wenn es keine Pressekonferenz ist, weiß jeder, was gemeint ist. Dass diese Präsentation vorher schon sagt, wir zeigen das neue Life is Strange, finde ich eigentlich total clever. Also,
voll.
Ja, das machen die anderen ja nicht. Also Sony sagt ja nicht, hey, wir zeigen übrigens Horizon Zero Dawn an dem Tag. Oder dass wir so spekulieren mussten immer, sehen wir was von God of War, sehen wir es nicht und so weiter. Und das fand ich, hat, glaube ich, eher dafür gesorgt, dass man richtig Bock drauf hat, sich das alles anschaut und auch wirklich mit Vorfreude da auf diesen Termin dann hinarbeitet. Also ich glaube, das könnte Sony, Nintendo vor allem sich abschauen, zu sagen, alles klar, an dem Tag müssen wir dann nicht irgendwie den Director hinstellen und sagen, hallo, ihr seht mich, ich bin zwar, hab was mit Zelda zu tun, aber ich zeig's nicht, weißt du, dieser awkward Moment, sondern wenn sie einfach sagen, hier, zack, an dem Tag gibt's eine Direct und wir zeigen endlich was zum neuen Breath of the Wild.
Ja, oder wir zeigen eben nichts zu Breath of the Wild, genau. Dass man das vorher schon weiß. Ich weiß, das ist, man will sich da wahrscheinlich den Überraschungsmoment erstens nicht so kaputt machen und zweitens auch dass die Leute halt wirklich einschalten, weil sie immer noch drauf hoffen, dass was kommt, ne? Also wenn du, wär's ja aus Marketing-Sicht schön blöd, wenn du vorher sagen würdest, übrigens, wir zeigen nichts zu dem größten Spiel, was alle sehnsüchtig erwarten. Das ist natürlich klar. Aber so ein Happen so hinzuwerfen, finde ich auch extrem cool. Also da hatte ich richtig schon Vorfreude, mir das anzugucken, weil ich wusste, dass es einfach ein neues Life is Strange geben wird. Und das war wirklich sehr gut und sehr smart gemacht.
Absolut. Genau, das haben wir uns dann auch angeschaut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur einen interessanten Aspekt noch. Es ist nicht von Dontnod. Also ich glaube, Square Enix und Dontnod gehen getrennte Wege. Man hat es ja schon so ein bisschen vermutet mit den zwei Spielen, die Dontnod jetzt gemacht hat, die sehr Life is Strange ähnlich waren. Man hätte die auch ohne Probleme in Life is Strange umbenennen können und hätte sich niemand drüber gewundert. Aber Deck 9 macht jetzt Life is Strange 3. Also True Colors ist ja quasi der dritte Teil. Eigenständige große Teil, aber mit keiner 3 drin, aus Publisher-Angst mal wieder, dass es ja keine Fortsetzung ist, sondern selbstständig ist. Und Deck 9 waren die den DLC quasi, also das Spin-Off gemacht haben, Before the Storm.
Genau. Und
das, finde ich, ist schon eine klare Ansage jetzt.
Aber wer hat denn den zweiten gemacht, Life is Strange 2?
Ja, Dontnod.
War das Dontnod noch?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Ich bin nämlich der Überzeugung gewesen, dass das schon Deck 9 war.
Nee, Dontnod hat den gemacht. Ich habe die auch interviewt dazu. Und währenddessen hat eben Deck 9 gesagt, okay, dann machen wir das Spin-Off. Weil Dontnod hat, glaube ich, gesagt, sie wollen nicht die Charaktere nochmal benutzen. Hm. Sie wollen eine neue Geschichte erzählen und haben dann eben am zweiten gearbeitet. Und währenddessen hat Deck 9 sich um Chloe quasi nochmal gekümmert in Before the Storm.
Also nach allem, was ich da jetzt gestern gesehen habe, wird das auf jeden Fall wieder ein Teil, der mich mehr interessiert als der zweite.
Ja.
Beim zweiten habe ich irgendwie zu den beiden Jungs gar keine Connection gehabt und wirklich nur zwei Episoden gespielt und dann wollte ich auch nicht weiter, weil ich nicht, also es war einfach, es hat mich einfach nicht abgeholt so. Und so wie das jetzt aussieht, also man spielt eine junge Frau, die Alex heißt und in ein so typisches kleines Städtchen in Amerika kommt, um dort ihren Bruder Gabe nach 8 Jahren zu besuchen. Haven Springs heißt diese kleine Stadt. Und erstmal finde ich es cool, dass wir wieder ein Mädchen spielen, weil ich mich bei solchen Geschichten, die so viel auf Narrative und so setzen, viel besser mit einem weiblichen Charakter identifizieren kann als mit einem männlichen. Das ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen logisch. Und auch cool an der Geschichte ist, dass die beiden Hauptprotagonisten, also das Mädchen Alex und ihr Bruder, Asian Americans sind.
Ja.
Also man hat quasi einen asiatischen Cast sozusagen.
Genau, und auch gleich darauf geachtet, dass sowohl die Synchronsprecherin auch Asian American ist und sie hat auch eine Singing Voice. Ich habe leider in dem Moment ist mein Steam kurz abgebrochen. Kanntest du die Sängerin, die da zu sehen war, die dann die Singing Voice wird von Alex?
Nee, kannte ich nicht.
Ja, die hat sich auf jeden Fall auch vorgestellt. Kann ich jetzt leider nicht nachtragen, wer das war, aber auch da hat man eben darauf geachtet, dass es auch Asian Americans sind.
Ja, voll gut. Ja. Finde ich super.
Eben, und ich hatte echt Gänsehaut in dem Moment, weil ja wirklich die Präsentation ist ja genau ein Tag danach passiert, als in den USA dieses schreckliche Attentat war, wo genau eben auch diese Asian American, diese Hate Crime passiert ist, also wo ein weißer Mann eben, ich glaube, acht asiatische amerikanische Frauen umgeschossen hat in diesem Massagestudio. Und das war schon creepy, dass Life is Strange das immer wieder schafft, so dermaßen politische Themen aufzugreifen, obwohl sie es ja vor, also sie arbeiten da seit 2017 dran. Ja. Und natürlich sind Hate Crimes jetzt nichts Neues. Aber es geht halt auch einfach um den Tod von Gabe, der ja auch asiatisches Aussehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auch in diese Richtung geht. Also das ganze Mysterium wird darum in diesem Trailer so aufgemacht und dass Life is Strange so nah immer dann dran ist, fand ich schon leicht gruselig, aber natürlich auch wieder sehr passend, weil Life is Strange will das ja auch einfach sein und aufwühlend sein.
Absolut, das fand ich auch erschreckend aktuell und ein Riesenzufall, dass es genau jetzt zu diesem Zeitpunkt dann halt auch vorgestellt wurde, das Spiel. Es gibt auch eine komplett neue Fähigkeit, wie das dann bei Life is Strange so üblich ist. Der Protagonist oder die Protagonistin hat eine spezielle übernatürliche Fähigkeit. Und hier ist es, was für mich auch super spannend ist, sie kann Emotionen lesen und sehen anhand von Farben. Also wenn jemand zum Beispiel wütend ist, dann leuchtet der so rot auf. Oder wenn jemand fröhlich ist, gelb und so weiter. Also man kann halt den Leuten ansehen, wie es ihnen geht. Und wenn man sich ganz doll anstrengt, kann man auch fühlen, warum es ihnen so geht. Und das ist quasi die Superkraft von Alex.
Superkraft und Fluch zugleich, glaube ich. Und Fluch auch, weil zugleich. Weil sie es auch nicht ganz unter Kontrolle, glaube ich, hat. Und Wut, weil sie so empathisch ist, dass sich Wut, Hass und sowas auch auf sie entlädt. Also man hat dann schon auch gesehen, dass das dann so visualisiert wird, dass die Gebäude um sie herum einkrachen und solchen Geschichten. Da bin ich mal gespannt, ob das dann nur in ihrer Wahrnehmung so ist und ihr Gefühlsbild quasi für uns abbildet oder ob das auch, wie bei den anderen Life is Strange, tatsächlich dann auch auf die physikalische Welt eine Auswirkung hat. Mal gespannt.
Ja, genau, das konnte man jetzt noch nicht so rauslesen. Aber ich finde das Thema sehr spannend, weil zum Beispiel eine Borderline-Erkrankung ja auch besonders darauf sich stützt quasi, dass man sehr empathisch ist und sehr viele Emotionen durchlebt. Und deswegen finde ich das Thema richtig spannend, dann zu sehen, wie in einem Videospiel damit umgegangen wird, dass jemand so sensibel für Emotionen ist. Das wird, glaube ich, ziemlich krass, das zu spielen für mich. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich freue mich drauf.
Ja, also Life is Strange gehört für mich auch zu einer der, für mich auch wichtigsten Spielserien so. Also ich finde Life is Strange 1 war so gut. Der zweite hat auch ganz starke Elemente. Da war auch wieder das, was du vorhin beschrieben hast, der hat mich halt persönlich auch so ein bisschen mehr berührt durch diese, nicht nur weil es jetzt Jungs sind, sondern eben weil es auch halt mexikanische Jungs sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Empathie für spüre, aber ich fand das Thema hat mich halt einfach trotzdem sehr angesprochen, weil ich da ja auch ein bisschen Bezug zu habe. Und das hat mich aber dann leider doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Aber Life is Strange 2 war der einzige und erste, der mich so wirklich enttäuscht zurückgelassen hat am Ende durch die Auflösung. Ich fand auch die Before the Storm fand ich richtig gut, weil sie da auch neue Dinge ausprobiert haben. Gut, dieses Captain Awesome Adventures of Captain Dings gehört ja eigentlich zum zweiten dazu. Das ist wie so ein Prequel.
Stimmt.
Genau, aber ich bin sehr happy, wie Deck Nine sich da jetzt entwickelt hat und wirklich diese Life is Strange das Erbe von Life is Strange so gut weiter transportiert. Also ich finde, der dritte Teil sieht richtig gut aus, hat richtig auch nochmal so ein Update bekommen, ein grafisches, was man Life is Strange ja auch so ein bisschen wie bei Telltale inzwischen hätte vorwerfen können. Was sie auch gezeigt haben, nur ganz kurz, dass man wohl auch in dieser Stadt frei rumlaufen kann. Also sie haben irgendwie von Free Roaming gesprochen, dass man eben in diesem Haven Springs auch mit Alex einfach rumlaufen kann und mit den Leuten reden kann. Und es ist kein episodischer Content mehr. Also es könnte durchaus sich sehr anders anfühlen zu den Vorgängern, dass man vielleicht nicht ganz so linear da durchlaufen muss, weil es kein Episodenspiel mehr ist. Denn es kommt als volles Game einfach so raus am 10. September. Keine Episoden. Und brechen mit dieser Tradition, die Don't Not angefangen hat.
Und das finde ich genau richtig, weil es war, also ich konnte von Anfang an nicht nachvollziehen, warum man ein Spiel in Episoden rausbringt. Also das war ja quasi neu zu dem Zeitpunkt damals, dass man sagt so, ey, wir machen quasi es wie bei einer Serie, dass wir das so aufteilen in 5 Teile. Und da habe ich schon von Anfang an gedacht, warum? Was bezweckt ihr denn damit? Also, ich konnte es wirklich nicht nachvollziehen und ich glaube, sie haben jetzt auch verstanden, dass es nicht so gut ankommt bei den Leuten und das eben komplett jetzt verändert und das ganze Spiel zusammenhängend quasi entwickelt und wird auch zusammenhängend veröffentlicht. Das finde ich toll. Und Free Roaming finde ich auch super spannend, dass man einfach da durch dieses wunderschöne Dorf auch, muss man wirklich sagen, es sah wirklich richtig toll aus, da einfach durch die Gegend gehen kann und mit den Leuten sprechen kann, finde ich, ist, glaube ich, eine Bereicherung. Also wir haben es ja jetzt noch nicht gesehen oder gespielt, aber ich glaube, das wird enorm helfen, um auch die Charaktere so ein bisschen besser kennenzulernen und auch lieb zu gewinnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf das Spiel.
Oh ja. Ich war ja immer Fan von dieser episodischen Geschichte. Ich mag es ja auch, weil wir gerade über Marvel gesprochen haben, dass jede Woche nur eine Episode kommt, weil man sich dann toll drüber austauschen kann. der Zeitraum, der Abstand ist halt immer entscheidend. Aber ja, ich kann es total nachvollziehen. Mir hat ein Entwickler mal gesagt, der über Early Access, haben wir da gesprochen, der hat gesagt, du hast nur ein Release. Ja, egal, ob du jetzt Early Access machst oder eben dein Spiel dann final abwartest und dann rauskriegst, das erste Ding, was du raushaust, das ist dein Release. Da reden alle drüber und danach nicht mehr so stark. Und das hat man bei Life is Strange ja auch gemerkt. Ja? Also ja, über die erste Episode wird dann sofort gesprochen. Und da man aber da noch nicht ein finales Urteil ziehen kann, verläuft sich das dann halt so im Sand. Und natürlich, wenn dann das große Finale da ist, dann reden halt nicht mehr so viele Leute drüber. Manche warten dann drauf und so weiter. Also von daher kann ich das total nachvollziehen. Dann einfach wartet man halt länger. Life is Strange 3 True Colors hätte wahrscheinlich jetzt auch schon letztes Jahr loslegen können, weil beim episodischen Release hast du ja den Vorteil, dass du halt einfach weiterentwickeln kannst, ja, so wie Telltale es auch gemacht hat. Dann wartet man halt ein bisschen länger und dann kommt es halt als ein Spiel raus. Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung für die Marke, das jetzt so zu machen. Am 10. September kommt's. Da bin ich wirklich sehr vorfreudig und bin sehr gespannt darauf, das mit dir zu spielen und dann zu besprechen.
Yay! Ich freue mich auch schon, wie Bolle.
Und wenn man die alten nicht gespielt hat, kann man sich auch freuen, denn es kommt eine Remastered Collection gleichzeitig dafür raus. Also die wird dann da in dem Bundle, in der Luxus-Variante oder in der Full Edition, wie auch immer das nennen, Definitive Edition von Life is Strange True Colors, wird dann auch nochmal die Life is Strange Remastered Collection dabei sein. Die haben einfach jetzt alles auf die neue Engine abgegradet, bisschen höhere Auflösung, neue Textur und so weiter und so fort. Also als Gesamtpaket rundet es das Ganze dann, glaube ich, ganz gut ab.
Ja, würde ich mir zum Beispiel jetzt nicht noch mal holen. Nee,
also eher für die Leute, die es halt nicht gespielt haben.
Klar. Genau, für die Leute, die das noch mal erleben wollen, ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Ich fand aber das Boxart Hammer. Mhm. Ich möchte das unbedingt als Poster haben. Ich finde,
jedes einzelne Bild aus diesem Trailer will ich als Poster haben. Ja.
Unglaublich gut gemacht. Und ja, dann saß ich da und dachte, oh Gott, das wird es jetzt nur als Boxart geben. Das gibt's nicht als Poster oder so. Ich möchte das eigentlich haben. Geben. Ja, ja, es ist wirklich sehr schön. Aber was mich auch, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, was mich so nervt, sind immer diese drei Versionen eines Spiels. Du hast das ganz normale Spiel, dann hast du irgendeine Deluxe Edition und dann hast du noch mal so eine Ultimate Edition, wo dann jetzt auch das Remaster noch mal drin ist. Ey, das, also wirklich, jedes Spiel hat es mittlerweile. Auch so kleine wie Life is Strange. Das ist ja wirklich, also das schrappt ja wirklich noch so an dem Begriff Indie. Und trotzdem haben die auch jetzt solche Abstufungen. Und das, ja, ich empfinde das immer als sehr nervig. Keine Ahnung.
Nee, nervt mich nicht so.
Okay.
Ist halt so.
Na gut.
Kleines Detail noch, weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, die Steph, also ein Charakter kam mir die ganze Zeit so bekannt vor in diesem Trailer. Und dann dachte ich, okay, der sieht irgendwie aus wie halt so ein typischer Life is Strange Charakter, so ein Mädel mit Hut, mit Wollmütze. Und dann haben sie aber auch nochmal bestätigt, ja, die kennt ihr schon, das ist die Steph Gingrich aus Before the Storm. Ja. Also man hat mit der schon auch Kontakt gehabt und die ist jetzt dann halt nach Heaven Springs gezogen, sodass es auf jeden Fall auch wieder diese Querverweise zu den anderen Life is Strange Spielen gibt. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache immer. Ich mag sowas ja. So Crossover-Geschichten finde ich immer super.
Ja, mal gucken, ob das auch inhaltlich eine Relevanz hat. Das ist jetzt das Spannende, ne? Also ja, ob die halt jetzt einfach nur so dahingezogen ist und damit man so einen alten Charakter hat, den man schon kennt, oder ob das wirklich auch irgendwie eine Rolle spielt. Mal sehen.
Naja, für Steph wird es dann schon, okay, das ist die zweite Person, die eine komische Fähigkeit hat.
Ja, das wird seltsam, oder?
Hey, wir hatten doch diese Chloe an der Schule, die hat auch schon...
Ja, die war, das war auch alles so komisch damals. Egal. Ach ja. So, und dann haben sie noch ein
One More Thing.
One More Thing gehabt, was richtig cool war und was ich auch gehofft hatte zu sehen, nämlich Project Athea, das uns ja schon mal kurz präsentiert wurde letztes Jahr, wo ich schon dachte, Alter, das möchte ich unbedingt spielen. Wie krass sieht das denn aus? Und da haben sie einen, ja, nicht vielsagenden Clip kurz gezeigt und dann aber noch mal was hinterhergeschoben und auch den richtigen Namen des Spiels auch mal verraten. Das Spiel nennt sich Forspoken und wird von Luminous Productions entwickelt. Es ist ein japanisches Studio. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht, also ich hatte dadurch, dass sehr viel auch Grautöne da drin waren und komische Drachenwesen und so weiter, hatte ich so ein bisschen so Souls-Vibes, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das wird. Die Protagonistin haben wir kurz gesehen, weil die die Voice und die Motion Capture Artist das Spiel vorgestellt hat.
Die Ella Balinska.
Genau.
Eine schwarze Frau. Sehr, sehr cool. Die hat richtig begeistert davon gesprochen. Also ich finde, man hat ihr es richtig angesehen, dass sie da richtig Bock drauf hatte.
Ja, voll.
Ich glaube, man kennt sie aus dem, oder du kennst sie wahrscheinlich aus diesem komischen Charlie's Angel aus dem neuen.
Ach was. Nee, der ist an mir vorbeigegangen, ja, okay. Komplett. Ich weiß nur, der wurde irgendwie in Hamburg auch gedreht, aber sonst weiß ich über diesen Film nichts.
Ja, da war die dabei. Ansonsten hat die eher so Fernsehsachen gemacht. Ich glaube, die war auch noch relativ jung. Genau, also eine, die war da bei den Charlie's Angels dabei, habe ich aber auch nicht gesehen.
Ja, und was wir alle natürlich gehofft hatten, gibt es irgendwie ein Release-Date oder Zeitraum oder Konsole exklusiv, wie läuft das? Am Ende wurde dann halt nochmal gezeigt 2022, was eigentlich relativ offensichtlich schon war. Und nur für PS5 und PC, keine Xbox.
Ja. Merp, merp. Merp, merp. Aber so sah es auch aus. Also es sah auch wirklich aus wie eben so ein, ja, so eine Mischung aus Horizon Zero Dawn, weil halt so eine junge Frau, die sich durch so Drachen und Dinos kämpft in einer ja sehr naturverbundenen Welt, fand ich, aber so sehr viel Fantasy-Einschlag auch, da gebe ich dir recht. Und so ein bisschen hat man das Kampfsystem ja gesehen, das war schon deutlich japanischer, hatte ich so das Gefühl. Also nicht so träge wie bei Horizon Zero Dawn oder bei Souls, sondern eher so so Bayonetta-Style. Also sie ist ja wirklich durch die Luft geswiped und geschwungen und hat irgendwie Hechtsprünge gemacht. Also ja, vielleicht eine Mischung aus diesen ganzen Influences, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Schnelles Kampfsystem, coole große Monster-Gegner und so weiter und ein bisschen japanisch. Ist ja auch ein japanisches Studio, klar.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da, das Jahr über neue Sachen so zuzusehen, auch mal richtiges Gameplay am Stück vielleicht, das wäre super. Aber ob das jetzt schon im Sommer kommt, ob man da schon neue Sachen sieht, wer weiß. Ich würde es mir wünschen auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall, egal wie das jetzt weitergeht, freue ich mich schon, wenn das Spiel da ist und ich das mal auschecken kann, was das denn jetzt wirklich ist.
Wird ein Highlight, glaube ich auch, ja. Wobei ich Project Athia fast besser fand, den Namen, als Forspoken.
Ja, ne? Also Athia ist tatsächlich der Planet, auf dem das Ganze spielt.
Und ja, aber finde ich einprägsamer. Also Athia finde ich einen ganz coolen Namen. Hätten sie es einfach so Planet Athia oder sowas genannt. Aber egal. Wurscht.
Wurscht. Gut,
das war's. Das war die erste Square Enix Presents und ich finde, war ein sehr rundes Ding.
Ja.
Gut, absolut. Gute Updates, gute Neuerungen. Life is Strange war natürlich stark im Fokus, haben sie aber auch sehr, sehr schön präsentiert. Und dann noch am Ende so ein kleines Goodie, dass man erst das Bewegtbildmaterial von diesem Spiel für nächstes Jahr sieht, finde ich, haben sie alles richtig gemacht.
Ja, finde ich auch. Also das ist eine Präsentation, wie man...
Nach unserem Gusto.
Ja, wirklich. Also ich mag das ja immer, wenn man mit einem Knaller anfängt. So wie Outriders, weißt du, so ein Spiel, was relativ bald erscheint, aber schon irgendwie... relativ bunt ist und schnell und Spaß macht und dann zum Ende hin noch so ein Riesending, worauf man sich in Zukunft freuen kann. Das ist immer, finde ich, das ist die schöne Art der Klammer.
Ja.
Und deswegen absolutes grünes Häkchen, Daumen hoch für diese Präsentation von mir.
Bitte mehr davon, wir freuen uns auf den Sommer. Ja.
Yay! Gut, und dann hat uns der PlayStation-Blog ja, wie gesagt, noch überrascht mit ein paar Indie-Titeln, die wohl alle dieses Jahr noch erscheinen sollen, angeblich. Und da haben wir gedacht, die können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anschneiden und besprechen. Aber vorher hast du schon ein Bild gesehen zu den neuen PSVR-Controllern.
Genau, das wurde nämlich auch, also diese Indies wurden in dem Blog, also im offiziellen PlayStation-Blog gezeigt. Und dann habe ich da den ganzen Tag so ein bisschen drauf gewartet, was da jetzt dann gezeigt wird für diesen Podcast. Und dann auf einmal, zack, weil auch ein PSVR-Spiel angekündigt wurde, haben sie gesagt, ach, und übrigens, hier sind auch noch neue Infos. Wir werden weiterhin PSVR unterstützen und auch weitermachen. Und seit Jahren rede ich ja davon, bitte gibt uns mal neue Controller. Weil diese Eistüten-Controller, die wir noch von PlayStation Move haben, die sind halt so undankbar für VR. Ja, also die funktionieren, weil sie halt diese Leuchtbobbel oben haben, dass du halt tracken kannst, wo die Hand ist. Aber mehr kannst du damit auch nicht machen, weil die haben halt keinen Analogstick, die haben irgendwie weniger Buttons und haben keinen Force-Feedback und haben keinen Bewegungssensor. Und das ist einfach nervig, dieses Ding. Außerdem gehen die Akkus kaputt. Also Micha und ich können da ein Lied von singen, die Akkus halten nämlich gar nicht mehr. Ja, das Ding ist so alt, dass ich den einen Controller nur noch mit angeschlossenem Strom benutzen kann. Also da braucht es dringend ein Update.
Ja.
Und die kosten inzwischen auch total viel bei eBay, weil die, glaube ich, auch nicht mehr produziert werden. Und dann haben sie jetzt ein erstes Bild und Infos zu den neuen PSVR-Controllern gezeigt. Und die sind wirklich sehr, sehr cool. Wenn ihr die Casts von uns schon mal gehört habt, so zu Oculus Touch, ja, das ist so wie so ein Boxhandschuh, müsst ihr euch das vorstellen. Also man hat so ein quasi eine Hälfte von dem PlayStation-Controller so gefühlt in der Hand mit einem Analogstick und dann die Hälfte sozusagen abgeschnitten. Und um dieses Ding ist dann nochmal so ein Gitter drumherum, wie so ein Boxhandschuh, also so Plastikringe. Und in denen steckt dann aber eben auch das Tracking. Also einerseits hast du natürlich auch ein bisschen Schutz, wenn du an die Wand haust, aber vor allem dient es halt dafür, so mit Gyrosensor besser zu arbeiten und solche Geschichten. Und du hast einen Analogstick dabei und sollen natürlich auch Force-Feedback haben, Trigger, vielleicht auch so wie bei der PS5, dass man so Adaptive-Trigger hat und wird einfach jetzt mal genau der Standard halt haben, wie man ihn von PC, VR, Eingabegeräten kennt. Also sowohl die Oculus als eben auch HTC haben ähnliche, sehr, sehr ähnliche Controller, die genauso funktionieren. Und von daher wird es ein sehr, sehr nötiges Update für die nächste Generation von PSVR. Wie gesagt, es war jetzt erstmal nur Infos zu den Controllern. Die werden wahrscheinlich jetzt auch halt mit der alten VR-Technik noch hier funktionieren. Und ich gehe mal aber davon aus, dass wenn wir das jetzt gesehen haben, dass auch irgendwie PSVR in irgendeiner Form aktualisiert werden wird. Und sei es nur, dass die Auflösung oder die Bildschirme in den Augen entsprechend höher werden. Ganz kabellos werden sie es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Bin ich nicht davon überzeugt. Aber es wird sicherlich noch mal ein PSVR-Update kommen für die PS5 im Sommer oder zur E3 oder so. Freue ich mich drauf.
Ja, das glaube ich auch. Und das wäre wahrscheinlich auch bitter nötig.
Ja.
Weil die ja schon qualitativ im Vergleich zu so einer Oculus oder HTC Vive natürlich absolut zurückstecken muss.
Ja.
Und
die PS5 hat ja jetzt aber die Power dafür,
ja, da exakt.
Auch mehr Leistung reinzustecken. Genau, freue ich mich im Sommer. Kommt bestimmt was. Hat mich überrascht, dass sie das jetzt so nebenher im Blog gezeigt haben. Hätten sie ja jetzt auch auf der nächsten State of Play oder so zeigen können. Naja, machen sie wahrscheinlich trotzdem.
Machen sie wahrscheinlich, ja, als Bewegtbild dann zum allerersten Mal. Genau. Ja, und ansonsten haben sie uns ein paar schöne Indies geliefert. Das erste ist uns allen wohl bekannt. Und feiert jetzt Konsolenpremiere, so wie ich das sehe. Disco Elysium, The Final Cut, hat ein Release-Date für die PS4 und PS5. Am 30. März ist es soweit.
Endlich.
Jetzt auch mit Sprachausgabe.
Endlich kann ich spielen. Es kommt nämlich endlich mit kompletter Sprachausgabe. Ich bin ja so lesefaul, laut Daniels Klischee. Und Disco Elysium ist ja gar kein Spiel, das ist ja fast schon ein Buch. Von daher freue ich mich jetzt über die Sprachausgabe-Version und jetzt kann ich es endlich auch spielen.
Ja, vielleicht ist es auch der Anreiz jetzt für mich, das mal zu spielen, weil das wurde so abgefeiert und eigentlich mag ich solche Spiele, aber das hat mich irgendwie durch diese Mengen und Mengen an Text auch wirklich abgeschreckt. Und ja, wenn das Problem in Anführungsstrichen quasi jetzt behoben wird, könnte ich da vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen? Mal gucken.
Ich finde, das rechtfertigt auch einen neuen Cast, weil den hatten wir ja als Gastbeitrag von Daniel und Elena. Liebe Grüße. Da hatten wir gerade unsere Ferienwoche und die haben gesagt, wir müssen über Disco Elysium sprechen. Das habt ihr nicht gemacht. Und dann ist okay, macht mal. Aber da vielleicht schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal neu an.
Ja.
Genau, ist aber auch nichts Neues gewesen. Hatten wir ja schon auch, war ja schon bekannt, dass das kommt. Heavenly Bodies haben sie dann gezeigt und das glaube ich, wird sehr lustig, oder? Ein Weltraumspiel, aber mit so, mit unserer geliebten Wonky Physics, kann man das so sagen? Wonky
ja.
Physics, also da ja. könnten wir mal wieder einen Cast machen über Wonky Physics Games, da wäre Heavenly Bodies auf jeden Fall dabei.
Ja, Astronauten im Weltraum versuchen mit Geschicklichkeitstricks Puzzle zu lösen. Das klingt für mich auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin großer Octodad-Fan. und da war die strange Physik ja schon das Nonplusultra und hat für sehr, sehr viele Lacher gesorgt. Ich glaube, in diese Richtung soll das gehen. Mhm. Two Point Interactive heißt das Studio. Und ja, kommen soll es halt wirklich auch noch dieses Jahr. Und das ist so eine schöne Multiplayer-Geschichte dann auch.
Ich sehe schon richtig so, das wird, glaube ich, voll abgefeiert werden in Streams und solche Geschichten, wenn man dann so, okay, ich muss nur diesen Luftschlauch an dieser einen und zack, ist man halt in den
Zack, die ganze Raumstation ist tot. Ja. Ein Fehler. Ja, ich glaube, das wird sehr lustig.
Ja.
Sehr interessant.
Genau, dann hatten wir es ja von VR gerade, Puzzling Places ist ein 3D-Puzzler für PSVR. Mhm. Und ich glaube, gerade für den braucht man diese neuen Controller. Wahrscheinlich haben sie es auch aus dem Grund eben gezeigt, weil wenn sie das Spiel so gezeigt hätten und dann gesagt hätten, okay, ihr müsst es mit diesen Move-Tüten irgendwie machen, hätte niemand gesagt, nee, das funktioniert
Puzzle.
Nicht. Ja, puzzeln mit dem Ding, ihr habt doch einen Schatten. Puzzling Places und ja, es ist wirklich nicht nur ein puzzelartiges Spiel, sondern es ist einfach wirklich das wortwörtliche Puzzeln, Teile zusammensetzen.
Also ich kann ein Lied von singen. Ich habe als Kind die Titanic als 3D-Puzzle gepuzzelt. Steht immer noch bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Fertig.
Auch so ein 3D-Ding, ja genau.
Ja, und das Gleiche ist es jetzt nur in VR. Also die Entwickler haben ursprünglich mal schöne coole Orte der Welt darstellen wollen in 3D für VR, dass man sie sich mal anschauen kann. Also da, wo man nicht die Möglichkeit hat, jetzt mal eben hinzureisen, in der Pandemie schon gar nicht, könnte man sich dann quasi diesen Ort XY ansehen. Dann ereignete sich sowas wie ein kleiner Unfall. Es gab einen Glitch oder Softwarefehler und das Modell zersprang in so ganz viele Puzzleteile. Und dann haben sie sich gesagt, Moment, wir können ja auch eigentlich ein 3D-Puzzle aus diesem ganzen Gedöns machen. Und so ist quasi die Idee entstanden, ein virtuelles Puzzle zu erschaffen, wo du dann halt verschiedene Orte der Welt in 3D nachpuzzeln kannst. Finde ich super. Ich liebe Puzzeln. Finde ich total geil. Ich habe hier ganz viele Puzzle zu Hause mit 500 oder 1000 Teilen. Und da setze ich mich gerne mal an einem ruhigen Tag hin und versucht die Dinger halt dann so schnell wie es geht zusammen zu puzzeln. Es ist unglaublich entspannend und das wäre tatsächlich eine Sache, wofür ich VR wahrscheinlich auch nutzen könnte, weil da geht's nicht um Motion Sickness oder sonst was, sondern einfach nur um einen Puzzle im virtuellen Raum und das stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor.
Ja, cool. Also, ja, ich bin nicht der größte Puzzle-Fan, tatsächlich, weil ich dann immer denke, in der Zeit kann ich doch auch ein Brettspiel spielen, so, oder ein Escape Room oder irgendwie sowas. Mich interessiert es aber aus der technischen Sicht, weil diese hyperrealistische Grafik und dann so wirklich in diesem, also ich habe noch nie ein 3D-Puzzle in Lebensgröße gestaltet und das stelle ich mir hier so vor, dass man halt tatsächlich auch rein und rauszoomen kann und dann stehst du halt wirklich auf diesem Hausboot oder irgendwas, ja, und steckst die Teile da rein. Also ich würde es mir zumindest mal angucken, ob man das jetzt sehr, sehr lange spielt, weiß ich nicht, aber es ist halt eher so eine Beschäftigung, so eine Zen-Geschichte. Ja. Und gerade wenn man dann in VR ist, kann das, glaube ich, auch nochmal deutlich stärker immersiv sein, ja.
Schön. Ja, schöne Idee, so viel dazu.
Du hörst ja bestimmt unsere Brettspiel-Podcasts nicht, aber da haben wir eine Empfehlung ausgesprochen. Es gibt nämlich gerade eine Mischung aus Puzzlespiel und Escape Room. Da muss man dann immer puzzeln und aus diesen, was man dann zusammengepuzzelt hat, aus diesen Puzzlestücken, damit macht man dann nochmal kleine Rätselaufgaben.
Aha.
Und wenn man die gelöst hat, kommt man zum nächsten Raum. Man ist dann in so einem Gebäude drin und in dem nächsten Raum kriegt man dann wieder eine kleine Tüte mit so einem hundertteiligen Puzzle, puzzelt es dann wieder zusammen und dann geht's weiter mit Rätseln. Also kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du Puzzle hast.
Ja, in der Tat sehr interessant, weil ich mag auch Escape Games tatsächlich
ja, perfekt,
sehr gerne.
Dann ist es was für dich. Ich habe gerade den Nachbarn ausgeliehen, wenn die durch sind, schicke ich es dir.
Sehr gut. Ja, weiter geht's mit Where the Heart Leads. Das ist eine sehr story-drivene Geschichte. wo es um einen jungen Mann geht, der eigentlich seinen Hund aus so einem Erdloch befreien will.
Man kennt es.
Ja, genau, ja, man kennt es, auf jeden Fall. Passiert jede Woche hier in meiner Nachbarschaft. Und dabei fällt er versehentlich durch ein Zeitloch. Das kennt man ja auch.
Das kennt man ja, genau. Ist uns letzten März passiert, zack, ist ein Jahr rum.
Ja, zack. Spätestens seit Dark ist das auch nichts mehr Außergewöhnliches, so ein Zeitloch einfach zu finden in irgendeiner Höhle oder so.
Oh, Spoiler.
Spoiler! Und ja, dann kann er quasi zwischen Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit hin und her springen und laut den Entwicklern maßgebliche Entscheidungen seines Lebens verändern. Das heißt, man guckt sich das Ganze an und denkt sich, okay, an diesem Punkt in seinem Leben hat er das und das gemacht. Will ich das ändern oder mache ich da jetzt genauso weiter? Und da soll es dann unendlich viele Optionen geben, mit sehr, sehr vielen kleinen Strängen auch, die dann das Spielgeschehen beeinflussen. Und ich finde es total interessant, war aber so ein bisschen abgeschreckt, weil es so ein bisschen, ja, wack aussieht. Also es sieht so ein bisschen unpolished aus einfach. Und da dachte ich mir so, ob ich da irgendwie Bock drauf habe, das so zu spielen, keine Ahnung. Mal gucken. Also es klingt auf jeden Fall spannend.
Ich fand das jetzt gar nicht so wack, aber es war halt, nee, fand ich jetzt nicht, aber
ich fand, das war so
ein bisschen artsy-fartsy, würde ich jetzt vielleicht eher sagen.
Ja, aber so eher so gewollt und nicht hingekriegt, fand ich.
Ja, müssen wir mal gucken. Es klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Also jetzt mal von der Grafik ganz abgesehen, bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen am Zweifeln, ob diese große Vision, die hinter diesem Spiel steckt, in einem Indie-Spiel so umgesetzt werden kann. Hm. Aber interessant genug auf jeden Fall, dass ich mir anschauen will. Absolut.
Ja, bin ich auch dabei.
Und das ist auch genau so ein richtig schönes Podcast-Thema, oder? So, so ein Spiel mit so einer coolen anderen Prämisse und dann kann man auch noch irgendwie über die Meta-Ebene sprechen. Also werden wir garantiert hier besprechen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Das glaube ich auch. Was ist mit dem nächsten Spiel?
Das ist eher was für Le Snack.
Le Snack, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Format, bei dem wir über viele kleine, lustige Spiele sprechen, die vielleicht keinen eigenen Cast rechtfertigen. Und Le Snack passt hier doppelt gut, denn Now Play With Your Food ist genau das, was wir als Kinder immer beigebracht bekommen haben. Mit dem Essen spielt man nicht, wird hier einfach umgedreht, sondern ihr müsst und sollt mit dem Essen spielen. Wanky Physics mal wieder. Also ich habe nur irgendwie Toastbrote gesehen, die im Akkord aus Toastern rausfliegen und dann physikalisch irgendwie landen. Was das Spielkonzept ist, habe ich noch nicht ganz verstanden, außer Blödsinn machen mit lustigen physikalischen Experimenten, die irgendwie was mit Essen zu tun haben. Also Sushi stapeln oder eben diese Toastbrote wahrscheinlich fangen, wenn sie aus dem Toaster fliegen. Hatte so ein bisschen den Eindruck von einer Minispielsammlung. Keine Ahnung, kann ich noch nicht beurteilen, was es ist, aber so ein richtig schöner Indie-Quatsch. Freue ich mich drauf.
Sowas in die Richtung I am Bread finde ich auch. Fand ich sehr großartig. War nur sehr anstrengend damals. Also das Brot dann richtig zu toasten. Oder dass es verbrennt. Da habe ich mich immer maßlos aufgeregt. Aber an sich finde ich es lustig, mit Essen und Wanky Physics irgendwas anzustellen. Ja. Bin gespannt, was es im Endeffekt dann wird.
Aber es wird nicht so ein komplexes Ding wie Bugsnacks oder sowas. Also
nein.
Physikbasierte Spielerei. Ja.
Und ist Chicory nicht auch was zum Essen?
Ich wollte gerade sagen, Chicory, jetzt wo ich es lese, hat irgendwie, also Chicory, ja, komisch. A Colorful Tale, das heißt ja wirklich Chicory. Aber ich habe da nur einen Hund gesehen und kein Essen. Der Hund heißt wahrscheinlich Chicory.
Ja, das könnte natürlich sein.
Hat dich das angemacht? Das fand ich irgendwie so ein bisschen so, naja, mal wieder so eins.
Also ich mag tatsächlich ja auch malen und zeichnen sehr gerne und benutze auch Erwachsenenmalbücher so zum Abschalten. Auch aber jetzt so als Videospiel weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche.
Ja, es hatte halt so genau diesen Look, wie du schon sagst, wie so ein Ausmalbuch, also alles so schwarz-weiß mit so dicken Outlines, so eine gezeichnete Grafik, so ein Hund von oben, so ein Hundewesen, der irgendwie mit Farbspielereien dann Puzzle löst, also so mit grünen Klecksen irgendwie Bäume miteinander verbinden, wirkte für mich auch so ein bisschen wie so ein Mobile-Game. Da würde ich mir das vielleicht mal so zum Einschlafen angucken und spielen, aber so richtig gereizt, jetzt das auf einer großen Konsole zu spielen, hatte ich jetzt da auch nicht.
Nö, mich auch nicht.
Ja. Chicory, A Colorful Tale. Vielleicht hat es aber ja eine ganz coole Geschichte. also vielleicht ist das ja eher so ein story-driven Game mit so ein bisschen Puzzles. Mal gucken. Operation Tango ist aber dann tatsächlich was, was mich anspricht. Das greift nämlich da auf unser beider Craving nach Deathloop.
Yay.
Oder eben No One Lives Forever. Also so ein bisschen in diesem Style. Operation Tango heißt ja auch schon fast so, als könnte es eine Serie aus den 70ern sein.
Voll.
Mit coolen Agenten. Und genau das will es auch sein. Das ist ein asymmetrischer Agenten-Koop First Person. Ja, weiß nicht, Mischung aus
Gedöns.
Also, Gedöns halt, genau. Also kein Shooter, sondern eher so, wir müssen gemeinsam im Koop mit unterschiedlichen Voraussetzungen uns gegenseitig unterstützen oder bekämpfen, aber es wird eher so ein Koop-Ding. Wir müssen wahrscheinlich irgendwo einen Heist planen, irgendwo einbrechen. Richtig geil. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Irgendwo haben sie uns das schon mal gezeigt.
Ja, bist du sicher?
Ja.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen habe.
Doch, das war, glaube ich, so irgendwo in so einer kleinen Trailer. Mitschnitt-Show auch schon mal bei der State of Play dabei.
Okay, ne? Na gut. Aber ja, bin ich gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus.
Ja. Genau, und dann zum Rausschmeißen noch, Play at Home kriegt ein Update. Also das ist ja auch so dieses kleine Goodie, was Sony sagt, weil wir immer noch in der Pandemie stecken. Mhm. Play at Home, so stay safe und so weiter. Verschenken wir 10 Spiele. Können wir ja kurz mal auflisten. Das ist Res, Abzu, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, The Witness, also 3 Spiele, mit denen man sehr viel Zeit verbringen kann, wenn man alleine zu Hause sitzt. Enter the Gungeon gibt's noch dazu, Subnautica hatten wir auch schon erwähnt, dieses Unterwasserabenteuer, wo man als Taucherin unterwegs ist. Moss für PlayStation VR, absolute Empfehlung. Wenn ihr PlayStation VR habt, habt ihr wahrscheinlich Moss eh schon gespielt, ansonsten werft da mal einen Blick drauf. So ein süßes Ding, also man hat diese kleine Maus und schaut eben in VR auf diesem Plattformer oben drauf. Richtig, richtig cool. Astrobot Rescue Mission sowieso eine absolut heiße Empfehlung für PlayStation VR. Haben aber auch alle schon gespielt, die PlayStation VR haben. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man die beiden Spiele dann nicht schon gesehen oder eben auch schon besitzt. Paper Beast tatsächlich ein kleiner Tipp. Und Thumper. Bei Paper Beast kann man gar nicht erklären. Müssten wir eigentlich auch mal einen Cast zu machen, was das ist ganz absurd, was man da in VR machen muss. Versuche ich jetzt erst gar nicht. Schaut euch das aber an. Und Thumper ist ein Spiel, was nicht nur VR ist, aber jetzt hier in dieser VR-Version eben dazu geschenkt wird. Ist ein
Rhythmusspiel, ne?
Rhythmus-Musikspiel, ja. Der aber so aussieht wie so ein, ja.
Käfer.
Ja, so ein Käfer, aber so F-Zero-mäßig. Man rast mit einer Affengeschwindigkeit durch so Gänge, ja. in diesem Metallkäfer und muss halt im Takt dann entsprechend die Kurven erwischen und solche Geschichten. Richtig gut.
Ja, also es ist natürlich immer cool, wenn man irgendwas kostenlos kriegt, ne? Ja. Aber auch die Titel, die jetzt nicht unbedingt VR sind, wenn du eine PlayStation 4 schon sehr lange hast zum Beispiel, kennst du die auch alle. Also ja. Vor allem, wenn du halt auf so kleinere Spiele und in die Titel stehst. Irgendwas war noch mit Horizon Zero Dawn. Gibt's
genau, das waren jetzt 9 Stück und das 10. der Blockbuster ist dann Horizon Zero
genau.
Dawn.
Genau. Ja. Gibt's auch für eine gewisse Zeit. Aber ist das dann so, dass das nur in der gewissen Zeit dann verfügbar ist und danach nicht mehr? Oder
genau.
Kann man die
ab
behalten?
Ab dem 19. April kannst du die dann runterladen und quasi durchspielen. Wie lange, weiß ich jetzt gerade nicht, wie lange diese Aktion dann läuft. Aber genau, du kriegst sie nicht geschenkt, sondern du kriegst sie halt kostenlos geliehen sozusagen, kann man so sagen. Ja. So wie bei Steam oder so, da gibt es auch immer so Free Weekend und solche Geschichten.
Okay.
Ja, aber ich glaube, der Zeitraum ist hier ein bisschen länger. For Free Download vom 25. März bis zum 23. April.
Okay. Ja, das ist doch genau. Ganz nett.
Also einen Monat lang hat man Zeit vom März, nicht ab April, sondern vom 25. März, also nächste Woche, bis einen Monat später, bis Ende April. Das ist doch okay. Da kann man Horizon Zero Dawn gut durchspielen. Ja.
Stimmt. Und ich, also diese kleineren Sachen, wie Abzu zum Beispiel, finde ich eigentlich auch ganz geschickt gewählt, weil das sind.
Sorry, nochmal kleine Korrektur. Die 9 Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind von März bis April umsonst und danach gibt es dann Horizon Zero Dawn von April bis Mai. So, jetzt haben wir es richtig. So. Das ist aber auch verwirrend aufgeschrieben, weil hier irgendwie alle Zeitzonen der Welt gleichzeitig stehen. Sorry.
Kein Problem. Ich finde die kleinen Spiele sehr gut ausgewählt, weil die sehr meditativ sind. Also vor allem Abzu ist so ein richtiges Entspannungsspiel. The Witness eigentlich auch, wenn man sich nicht gerade darüber aufregt, wie schlecht man ist im Rätsel lösen. Mhm. Dann ist es schon sehr entspannt. Also da haben sie durchaus auch schon eigentlich so psychologisch ganz gute Titel gewählt, finde ich.
Schöne Auswahl, ja.
Ja.
Und Horizon Zero Dawn, super, klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, vor allem so auch noch mal so als kleines Leckerli, bevor dann irgendwann der zweite kommt, weißt du? Dass alle, die noch nicht gespielt haben, können jetzt noch mal dann kostenlos schnell reingucken und denken sich, oh, geil, den zweiten Teil brauche ich auf jeden Fall. Ja. Ist gar nicht so, ist nicht so dumm.
Ja, und das ist ja auch noch mal zusätzlich zu PS Plus. Also du musst ja nicht PS Plus haben, sondern alle BesitzerInnen kriegen dieses Spiel und nicht nur PS Plus-Kunden.
Ja, dazu muss man auch mal ganz kurz erwähnen, dass PS Plus dieses Jahr echt steil geht. Also das muss ich wirklich sagen. Einfach Final Fantasy VII so rauszuhauen, das Remake, das muss man mal nachmachen erst. Finde ich richtig krass, wie die gerade raushauen bei PS Plus. Kleines Lob an der Stelle.
Ja, müssen sich aber auch warm anziehen gegen den Game Pass. Also das merkt man, dass die da starke Konkurrenz bekommen haben.
Gut. Absolut. Ja, das war's für heute. Das war unsere kleine Übersicht von dieser Gaming-Woche sozusagen, was Präsentationen und kleine Geschenke angeht. Ich danke dir, Manu, dass du dabei warst. Mal wieder. Wir sind ja das PK Dream Team.
Genau, das professionelle Koop-Partner-Duo. Nee, was habe ich am Anfang gesagt?
Ich weiß es auch schon.
Profi-Kompetenz-Team.
Profi-Kompetenz-Team. Ich finde, Profi-Kompetenz-Team passt. Das können wir uns drucken lassen.
Kommt auf die Visitenkarte. Ja.
Ah, an alle Zuhörer da draußen, der März ist ja free for all, sozusagen.
Voll Sony-Style, genau.
Ja, voll Sony-Style. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Wenn ihr uns lieb gewinnt, kann ja sein unter Umständen, dann könnt ihr uns gerne auch unterstützen. Und zwar geht das auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Da kann man ein bisschen was geben und ein bisschen was bekommen. Für 5 Euro zum Beispiel 4 Casts in der Woche, so wie es aktuell gerade ist. Aber dann natürlich ab nächsten Monat wieder hinter der Paywall. Also vielen Dank, dass ihr euch herverirrt habt. Ganz toll. Und vielen Dank auch an die Leute, die uns sowieso schon supporten. Yes. Ist ja ganz klar. Und ich hoffe, euch hat dieser Monat bisher gefallen. Ein bisschen haben wir noch. Freut euch. Wir verabschieden uns für heute. Macht's gut.
Bis übermorgen. Tschüss.
Tschüss.